Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Podcast-Host vom sehr, sehr spannenden Podcast namens Unfuck Your Data. Und das heutige Thema, sehr passend gewählt, Daten als Asset, wie du den Wert deiner Daten erkennst und nutzt. Hallo und herzlich willkommen, Christian Krug.
Hallo Christoph, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf und ja, dass wir uns auch mal über Daten als Asset unterhalten, weil wir ja schon im Zuge von Prozessautomatisierung auch mal gesprochen hatten, was Daten dort bedeuten. Und ja, heute vielleicht auch nochmal ein bisschen für dein Publikum weitergehen. Wo könnt ihr in euren Prozessen Daten ja, nutzen, erheben und vielleicht dann auch noch mehr damit anfangen?
Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Christian, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich über dieses sehr spannende Thema sprechen werden, erzähl gerne mal. Ich habe dich ganz kurz vorgestellt, du betreibst eben den spannenden Podcast namens Unfuck Your Data. Erzähl gerne mal für unsere Zuhörer, was müssen unsere Zuhörer über dich wissen, dass sie verstehen, okay, der kann wirklich mir etwas über Daten erzählen.
Wo fange ich da an? Ich sage mal ganz, ich habe eigentlich was ganz anderes studiert, wo viele Leute nicht mit rechnen bei Daten. Ich komme aus der Biologie und da ging es darum, Hypothesen gestützt zu arbeiten im Labor. Und wenn du eine Hypothese hast, musst du die immer belegen oder widerlegen. Und das machst du mit, jetzt kommt die Überraschung, Daten, die du halt selber im Labor sammelst und erzeugst. Und von da an ging die Reise dann eben über diesen Weg so, ja, eigentlich dieses Auswerten, das Spannende und nicht das Zusammen, bisschen plakativ planschen im Labor. Das Spannende ist eben, diese Erkenntnisse rauszuziehen. Da ging es für mich in die Datenwelt vor jetzt ja knapp 10 Jahren. Und eben nicht mehr die Daten selber im Labor zu machen, sondern zu gucken, welche Daten hast du in einem Unternehmen, die dir helfen, die Performance von deinem Unternehmen zu verbessern. Und ja, war hier in einigen Beratungsprojekten unterwegs und da kommt man eben in ganz verschiedene Unternehmen in unterschiedlichste Fachbereiche rein und sieht so, okay, da sieht es schon echt gut aus. Klassiker ist oft Finance, weil Finanzzahlen sehr greifbar sind und auch ja, man eine Berichtspflicht hat. Das heißt, die Leute sind es gewohnt, mit Daten zu arbeiten. Aber es gibt auch Bereiche, wie oft People and Culture-Abteilungen, wo die Prozesse und die Daten noch nicht so den Wert haben.
Super spannend und dann lass uns am besten gleich mal in das heutige Thema einsteigen. Und zwar habe ich die Folge ja eingeleitet mit Daten als Asset. Ich weiß, in der Wissenschaft ist es immer extrem wichtig, dass man die Begriffe genau definiert. Deswegen erzähl gerne mal. Wenn wir jetzt über Daten als Asset sprechen, was verstehst du da genau darunter?
Also für mich Asset ist immer so ein Aktivposten, also etwas, was ich aktiv in meiner Wertschöpfung im Unternehmen habe. Also was ich brauche, um in die Wertschöpfung meines Unternehmens zu gehen. Ich gehe jetzt mal Beispiel in der Logistik, habe ich halt als Assets meine Lieferfahrzeuge. Mit denen erbringe ich eine Dienstleistung für meinen Kunden. Und auch diese Lagerhäuser, in denen ich das habe, das sind Assets, mit denen erschaffe ich den Wert. Oder in der Produktion, im produzierenden Unternehmen sind meine Maschinenhallen, meine Mitarbeitenden mein Asset. Gerade in der Dienstleistung sind mein Hauptasset meine Mitarbeitenden, weil die an meinem Kunden eine Dienstleistung erbringen und dadurch generiere ich Umsatz. Weil machen wir uns am Ende des Tages ein Wirtschaftsunternehmen, da geht es darum, den Mehrwert am Kunden zu schaffen, dass der Kunde mich dafür bezahlt. Und wenn man in der Datennutzung über einen gewissen Punkt hinauskommen will und Daten wirklich als Assets sehen, also Daten als Wertschöpfung durch Daten erzeugen will, dann musst du die auch wie ein Asset verstehen und behandeln. Weil ich sage mal, in der Maschinenhalle ist es auch oft so, hoffentlich überall so, mit einem Gabelstapler, der jetzt für ein Unternehmen ein Wertgegenstand ist, den ich brauche, darf niemand fahren, der nicht darauf eingewiesen ist. Mit den Sachen wird pfleglich umgegangen, damit ich möglichst lange was dran habe. Auch in der Dienstleistungsbranche wird immer mehr darauf geachtet, meine Mitarbeitenden sind meine Assets. Mit denen gehe ich auch so um, dass die jetzt 10 Jahre bei mir glücklich arbeiten und nicht nach 2 Jahren in einem Burnout sind. Weil ich möchte ja diese Wertgegenstände nutzen. Und diesen Wert müssen Daten auch für ein Unternehmen bekommen, wenn man wirklich in eine Wertschöpfung aus den Daten gehen will.
Und machen wir da gleich weiter. Was braucht es, dass man genau in diese Richtung gehen kann? Das heißt, was braucht es, dass ein Unternehmen, das C-Level, die Führungskräfte darunter, die Mitarbeiter verstehen, dass Daten ein Asset sind?
Da fängst du ganz richtig an. Es gibt kein Datenprojekt und auch eigentlich kein anderes Projekt, was ohne eine C-Level-Awareness oder ein C-Level, der dahinter steht, auskommt. Man braucht ein C-Level, der diese Vision, diese Idee hat, dass es datengestützt wird und dass man halt so Daten als Wertgegenstand versteht. Und dann kannst du die Strukturen aufbauen, die du dazu brauchst. Und zum Ersten brauchst du wirklich eine Idee, eine Vision, was möchte ich damit eigentlich machen? Und auch dieses viel strapazierte Wort, einen Use Case, einen Anwendungsfall. Wie möchte ich Daten meine Wertschöpfung haben? Hier ist mal so ein Beispiel, relativ bekannt, Airbnb. Man könnte Airbnb als Hotelunternehmen sehen, was kein einziges Gebäude hat. Sie haben nur Daten, wer hat wann wo eine freie Wohnung und vermitteln, wer braucht wann wo einen Schlafplatz. Und das sind Daten. Aus diesen Daten hole ich eine Information raus und diese Information hat jetzt einen Wert. Aber wenn man da bucht bei denen, dann kommt da immer so eine Fee und da steht, okay, hey, dieses Geld nimmt Airbnb dafür, dass sie dieses, ich nenne es mal dieses Rendezvous zwischen Gastgeber und Gast herstellen. Das heißt, du brauchst für dein Unternehmen, da gibt es halt viele Traditionsunternehmen, die vielleicht aus der Fertigung kommen oder ähnliches, die Produkte haben, bei denen Daten anfallen. Und diese Daten brauche ich dann eine Vision zu sagen, okay, diese Daten sind für andere Leute Geld wert. Beispiel auch wieder Google Maps. Diese Daten haben den Wert. Wann fährt der Christoph wo vorbei? Wenn du ein Android-Phone hast oder ein iPhone. Wann fährt der wo vorbei? Diese Daten sind Geld wert. Weil dann kann ich sagen, okay, ich schalte gezielt Werbung und sage, hey, magst du vielleicht hier an dem Rastplatz halten? Da gibt's was Leckeres zu essen. Ich weiß, du isst gerne Burger. Da gibt's tolle Burger in einem kleinen Restaurant. Magst du da nicht anhalten? Das sind Informationen, die kann ich verkaufen. Und dann merkst du, okay, jetzt kommst du in eine Monetarisierung. Das heißt, ich kann Daten tatsächlich als Wert sehen. Du brauchst so diesen C-Level, der sagt, okay, ich habe dieses Ziel, diese Idee, ich möchte das machen. Und dann kannst du rangehen und sagen, diese Strukturen aufbauen. Du brauchst halt überhaupt mal rausfinden, welche Daten brauchst du dafür? Hast du die? Musst du die sammeln? Und dann eben eine Organisation und eine Governance drauf aufbauen, die das hergibt. Also zum einen technisch, das kriegt man immer irgendwie gelöst, aber vor allem die Menschen sind dann das Entscheidende im Unternehmen, die mitzunehmen und zu sagen, hey, wir machen jetzt dieses Projekt, wir probieren das aus im kleinen Rahmen und vielleicht wird das Großes draus.
Und Christian, lass uns da gleich mal so eine Ebene tiefer gehen. Jetzt hast du angesprochen, es ist wichtig, dass man auf der einen Seite die Unterstützung vom C-Level hat, weil Daten als Asset wird abgeleitet oder dass man erkennen kann, wo habe ich denn überhaupt Potenziale, muss ich meine Unternehmensstrategie verstehen, ich muss genau verstehen, welche Ziele habe ich. Nenn gerne dann anschließend ein Beispiel als Unternehmensziel und wie man dann genau ableitet, wie finde ich denn jetzt die Daten, die wirklich mir zum Beispiel Geld bringen können, das heißt jetzt, ich kann sie weiterverkaufen oder vielleicht sie sind intern ein extrem großer Hebel und führen dazu, dass ich zum Beispiel Kosten einsparen kann, dass ich produktiver wäre und so weiter. Weil du hast ja angesprochen, es ist wichtig, dass man dann erkennt, mit welchen Daten kann ich denn Geld machen, aber die Frage ist, wie erkenne ich das?
Ja, das hast du richtig schön gesagt, dieses Unternehmensstrategie und Datenstrategie kannst du nicht mehr getrennt denken, also meiner Meinung nach. Du brauchst halt wirklich so ein, wie du sagst, so ein Strategieziel, wo ich jetzt sage, okay, wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden der Anbieter sein, wo sie ihre Lebensmittel einkaufen mit einer tollen Kunden-Experience, dass sie die Lebensmittel, die sie haben wollen, in einer tollen Qualität bei uns immer kriegen. Und dann geht's halt wieder zu verstehen, okay, das ist so die Vision. Du willst der Lebensmittelanbieter werden und deine Kunden, du willst die durch Qualität überzeugen. Und dann geht es wirklich darum zu sagen, okay, deine Kunden zu verstehen. Und da kannst du dann ableiten, welche Daten. Was heißt es als Beispiel? Deine Obstversorgung muss gut sein, dass immer frisches Obst in ausreichender Qualität da ist und du natürlich auch trotzdem wenig Abfall produzierst. Weil Lebensmittelabfälle ist nicht das Schönste, was man produzieren kann und verursacht auch, wie du sagst, unnötige Kosten. Und dann eben reingehen, okay, wenn ich über Supply Chain Daten reden, wo geht es um Beschaffung, dann geht es um Entsorgung und so weiter. Und da eben diese Anwendungsfälle rauszufinden und zu sagen, okay, entlang dieses Prozesses, wie sieht mein Prozess sauber aus? Welche Daten fallen da an? Dann hast du schön beschrieben, zwei Anwendungsfälle. Zum einen, intern, was kann ich für mich verbessern, wo kann ich vielleicht sparen? Und im zweiten, wo kann ich vielleicht diese Daten dann als Wertgegenstand veräußern?
Und dass ich diese Daten als Wertgegenstand veräußern kann oder intern eben nutzen kann, brauche ich natürlich auch eine dementsprechende Qualität an Daten. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben verstanden, was ist unsere Vision? Wir haben daraus abgeleitet, wo sind die Anwendungsfälle? Jetzt kommen wir im nächsten Schritt darauf, okay, diese Daten bräuchte ich, aber die Qualität der Daten stimmt einfach nicht. Was ist da so deine Empfehlung, wie man dann die nächsten Schritte setzen kann, dass man zukünftig die richtige Qualität hat und dass man zukünftig dann diese Daten auch vernünftig nutzen kann?
Da hast du den ersten, sag ich jetzt mal, Make-or-Break-Punkt. Da musst du dir klar werden, welche Daten, wie du sagst, brauchst du und welche davon kannst du dann überhaupt realistisch erheben. Also neulich mit einem gesprochen, die haben gesagt, sie hatten eine App, wo die Einstiegshürde möglichst niedrig sein sollte. Das heißt, E-Mail-Adresse plus Passwort, dann warst du drinnen, dann musstest du ein Zahlungsmittel angeben. Dann wollten sie Werbung schalten, gezielt für Frauen und haben festgestellt, wir wissen gar nicht, wie viele unsere Nutzerinnen und Nutzer Frauen sind. Wir können es mit gut Glück vielleicht aus der E-Mail-Adresse oder aus dem Zahlungsmittel ableiten, aber ist auch nicht sicher. Also wenn du die Daten überhaupt nicht kriegen kannst, dann musst du sagen, okay, musst du den Use Case beerdigen. Schade, war eine schöne Idee, aber muss weg. Und das andere ist, die Datenqualität wird erst dann steigen, wenn ein gewisser Druck drauf ist. Das ist leider so. Da möchte ich niemandem was vormachen. Erst wenn du drauf guckst, dass diese Daten einen Wert haben könnten, wird die Datenqualität erst steigen. Und dann musst du die Leute da tatsächlich in die Pflicht nehmen, die überlegen, welche Daten brauche ich. Zum Beispiel HR-Anwendungsfall im Recruiting. Das war nicht berichtspflichtig, wie viele Informatiker ich habe oder wie viele Leute bei mir überhaupt einen Studienabschluss haben. Jetzt merke ich aber, dass ich für gewisse Stellen gar keinen Studienabschluss brauche und dann muss ich auf einmal diese Daten alle nachpflegen. Und dann muss ich aber auch die Leute in die Pflicht nehmen, das nachzupflegen, denen aber auch zu erklären, was ist denn dein Benefit, wenn du das machst. Zum Beispiel, wenn ich beim HR den Leuten sage, hey, du kannst bessere Bewerbungsgespräche schneller führen, wenn du die Daten von den Leuten, die wir schon haben, erfasst und ich sehe, okay, ich brauche eigentlich gar keinen Informatiker, um im Data-Bereich zu arbeiten, sondern der darf auch was anderes wie so irgendwie so ein Biologe sein. Dann hast du viel bessere Kandidaten und dann sagst du dem HRler, hey, du kannst diese schnelle Stelle schneller gut besetzen, dann hast du deinen Job einfacher gemacht. Und bei anderen Sachen ist es auch so, muss man den Leuten erklären, warum müssen sie diese Daten jetzt erfassen? Also auch in der Kommissionierung, in einem Prozess. Wenn du sagst, du musst den Leuten, wenn die jetzt was ändern. Früher haben sie einfach die Sachen genommen, ins Lager reingeräumt. Da wusste der Lagermitarbeiter vorne noch, wo was steht, wo er das hingeräumt hat. Jetzt ist dieses Lager über die Zeit gewachsen. Und du möchtest den Prozess ja auch digitalisieren, automatisieren und musst den Leuten auch erklären, hey, wenn du das jetzt mit dem Handscanner einfach dieses Ding einscannst, dann ist es jetzt in dem Moment erstmal 5 Sekunden mehr Arbeit, dass du den Barcode einscannst. Aber du musst dir nicht mehr merken, wo diese Kiste steht. Sondern wenn das da hingestellt wird, wird es automatisch auf diesen Lagerplatz gescannt, gebucht. Und dann später, wenn jemand das rausräumen will oder weiterverarbeiten will, weiß der genau, wo es ist. Der muss dich nicht mehr fragen. Es spart dir Arbeit.
Und machen wir da am besten gleich weiter. Für dich war es jetzt selbstverständlich, du hast es ein paar Mal angesprochen. Man muss erklären, welchen Nutzen es für den Mitarbeiter zukünftig erzeugt, wenn der Mitarbeiter jetzt die Daten richtig einpflegt. Weil das steigert auf der einen Seite natürlich die Datenqualität und es bringt dem Mitarbeiter zukünftig etwas, weil er seinen Job zum Beispiel vereinfacht. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben das super gut intern kommuniziert, er versteht eindeutig, warum soll ich das ab heute machen, dass ich da wirklich die Daten ins System eingebe, pflege, dass die Datenqualität dann zukünftig stimmt. Hat er verstanden. Der nächste Punkt ist, macht er definitiv nicht jedes Mal, aber wir haben gute Mitarbeiter, sie machen es öfter als eben andersrum, dass sie sagen, okay, gut, brauchen wir doch nicht, ist nicht so wichtig.
Du musst auch ganz ehrlich sein, manchmal muss man da leider auch mit der Brechstange durch. Es ist wie in jedem Change-Projekt, du kannst nicht 100% mitnehmen und bei manchen Leuten muss man einfach sagen, mach das jetzt bitte.
Das gibt's definitiv immer. Und jetzt gehen wir davon aus, die Mitarbeiter, die überzeugt davon sind, dass es zukünftig Sinn macht, bessere Daten zu haben. Jetzt habe ich eine gute Datenqualität, dann heißt das aber noch lange nicht, dass ich mit diesen Daten auch wirklich was anfangen kann. Was sind da so deine Erfahrungen, dass man es schafft, Mitarbeiter so umzuschulen, auszubilden, weiterzuentwickeln, dass sie dann mit diesen Daten auch wirklich was anfangen können?
da wird es dann richtig schwierig, sage ich mal, auch vor allem unterschiedlich. Da musst du wirklich zielgruppengerecht arbeiten. Und das ist so eine der, in meiner Erfahrung, echt schwersten Übungen. Da brauchst du wirklich Empathie und da brauchst du auch, und das hören jetzt wieder viele Leute ganz, ganz ungern, aber da brauchst du Zeit. Und du musst mit den Leuten reden, weil jeder an diese Daten unterschiedliche Anforderungen hat. Und das musst du halt erstmal verstehen, was brauchen die genau für ihren Job, damit die ihren Job besser machen können. Und zahlt es gleichzeitig, das ist so dieser Balanceakt, zahlt es darauf ein, was ich machen will. Und dann musst du auch gucken, wer holt welchen Nutzen aus den Daten raus. Also klar, jetzt sind wir bei dem Prozess, so dieser Lagermitarbeiter oder Lagermitarbeiterin, die macht ihren Job schneller, einfacher. Ich habe Effizienz gespart, das freut natürlich den CFO, weil ich Geld spare. Der sieht, wie viel Geld habe ich gespart. Aber ich habe an anderen Stelle vielleicht auch jetzt einen Vertriebsmitarbeiter, der dann sagen kann, okay, ich weiß jetzt genauer, dadurch, dass die Daten schneller erfasst werden, ich weiß genauer, wann ich dem Kunden was zusagen kann und schaffe für meinen Kunden dann einen Mehrwert. Weil darum geht es am Ende des Tages. Deine Mitarbeitenden sind wichtig. Dass du Geld verdienst, ist wichtig. Aber keines davon kannst du ohne deinen Kunden denken. Wenn niemand deine Produkte kauft oder deine Dienstleistung, dann kannst du dir das alles Sparen der Welt auch sparen. Und da musst du wirklich mit den Leuten hingehen und dann ein hypothesengestütztes Arbeiten wirklich im Unternehmen verankern. Wenn dann jemand sagt, ich brauche einen neuen Mitarbeiter in meiner Abteilung, weil meine Anforderungen gestiegen sind, dann sagst du, okay, dann zeig mir mal, was ist denn genau gestiegen? Gib mir die Daten, die wir erfasst haben und sag mir, was macht ihr jetzt mehr? Wo ist der Mehraufwand entstanden? Und warum löst jetzt ein Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter, drei Mitarbeiter dieses Problem? Oder auch wenn einer sagt, ich bin mit dem Lieferanten nicht zufrieden, weil der hat Qualitätsprobleme oder der liefert immer zu spät, dann musst du nur hingehen und Mitarbeitern sagen, okay, zeig's mir. Ich glaub dir das. Ich brauche aber jetzt nochmal die Belege, damit wir das mit dem Lieferanten besprechen können. Und dann bist du aber wirklich noch in der Nutzung von Daten, die du jetzt für die Vergangenheit erfasst. Also wirklich nur, da bist du noch im reinen Effizienzthema.
Du hast angesprochen, dass es eben wichtig ist, auch zu unterscheiden, welcher Mitarbeiter braucht eigentlich welches Wissen zukünftig, dass er seinen Job besser machen kann. Und da wäre natürlich auch spannend, wie gehe ich denn jetzt als C-Level oder vielleicht als interne Data-Abteilung vor, um genau herauszufinden, okay, da sind wir jetzt zum Beispiel in der Finanzabteilung, bleiben wir beim einfachsten Beispiel, die brauchen ein höheres Verständnis oder eine höhere Affinität zukünftig für Daten. Okay, sie haben aber auch auf der anderen Seite schon wahrscheinlich eine gute Basis, um mit Daten arbeiten zu können. Wie sieht es denn im Marketing aus? Wie sieht es denn im Vertrieb aus? Gibt es da ein Framework, Herangehensweise, Fragen, die man sich intern stellen muss, um genau herauszufinden, ja okay, da setzen wir jetzt an und da möchten wir eigentlich hin?
Also es gibt da gleich 100.000 Frameworks, gefühlt. Was du angesprochen hast, was schon richtig wichtig ist, eigentlich auch zu betonen, du musst IT und Data eigentlich getrennt denken. Also was heißt getrennt? Getrennt ist übertrieben, aber deine Standard-IT, die sich über die Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat, sollte nicht ohne dedizierte Ressourcen Data machen, sondern du solltest einen eigenen Data-Bereich, das kann gerne irgendwo in der IT, weil die müssen zusammenarbeiten, mit angesiedelt sein. Idealerweise löst du diese Data-Abteilung raus, weil die IT, ein Bekannter mir ein sehr tolles Beispiel gegeben hat, die IT ist sowas wie das Real Estate. Die stellen dir die Gebäude hin, die stellen dir vielleicht noch die Maschinen rein, aber dran arbeiten tut dann die Produktion. Und das ist auch das Data-Team, arbeitet dann mit den Daten, die durch dieses, ja, dann nennen wir es Data Warehouse, fließen. Und wenn du rein willst, was die Leute brauchen, brauchst du zum einen vom C-Level diese Vision, wo willst du hin? Und das musst du dann eben auf diese Anwendungsfälle runterbrechen. Und es gibt leider keinen Weg, dir das zu sparen. Du musst mit rein und mit den Leuten reden und in dein Thema in die Prozesse rein. Du musst die Abläufe verstehen, weil nur wenn du die Abläufe verstehst, dann siehst du und dann kannst du mit Daten nachweisen, wo eventuell Probleme in den Prozessen sind. Dauert einer zu lange? Habe ich zwei Daten, die sich widersprechen? Also beispielsweise ist ein Einlagerungsdatum, also wirklich ein Einlagerungszeitstempel, vor einem Wareneingangsstempel. Das ist aus der reinen Logik nicht möglich. Es muss nämlich erst ankommen, bevor ich es ins Lager stellen kann. Wenn das Einlagerungsdatum, wo ich es ins Lager gestellt habe, früher ist als das Anlieferungsdatum, dann weiß ich, oh, in meiner Anlieferung war irgendwas schief. Dann kannst du da hingucken. Aber dazu musst du die Prozesse, die Abläufe im Unternehmen verstehen, Und da muss man einfach durch. Das ist am Anfang ein Lernen. Da muss die Datenabteilung viel lernen. Sie muss mit dem Mitarbeiter rein und muss dann auch sehen, wie sind deren Arbeitsabläufe. Und das ist wieder so eine ungeliebte Wahrheit. Du musst da wirklich ganz an die Basis, in die basalste Wertschöpfung rein. Das ist eine Investition. Das ist wirklich, und deswegen wieder Asset, es ist eine Investition. Das ist wie wenn ich eine Maschine anschaffe, dann produziert die auch nicht, dann rentiert die sich auch nicht am ersten Tag. Sondern über eine gewisse Zeit habe ich eine Wertschöpfung. Und das ist bei Datenprojekten genauso. Deswegen wieder dieser Asset-Gedanke. Ich treffe eine Investition, ich investiere Zeit und Geld, um diesen Prozess zu verstehen, die Daten zu verstehen und dann daraus in die Wertschöpfung zu gehen.
Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man da eine zentrale Abteilung hat, die sich genau dediziert für dieses Thema auf der einen Seite interessiert natürlich, aber auf der anderen Seite mit diesem Thema auseinandersetzt und es intern vorantreibt. Und ist dann diese Abteilung deiner Meinung nach auch dafür verantwortlich, dass man sagt, okay, die Mitarbeiter aus der Verkaufsabteilung zum Beispiel sind jetzt noch nicht so weit, dass sie wirklich gut mit Daten umgehen können. Deshalb schult die Data-Abteilung, die Verkaufsabteilung, dass sie es zukünftig machen können.
Absolut. Also da gibt es verschiedene Modelle, wie du so eine Datenabteilung aufbaust. Zum einen komplett, wie du sagst, zentral, dass du einen zentralen hast, dann kannst du es auch dezentral machen. Wurde oftmals aus der Not heraus gemacht, dass Sales mit Sales-Daten gearbeitet hat, Produktion mit Produktionsdaten, dann Logistik mit Logistikdaten und so weiter. Und dann haben sich diese Silos gebildet. Und es gibt da auch so dieses Hub and Spoke, wo du sagst, du hast ein zentrales Datenteam, so diese Datenallianz. Und dann gibt es Leute, die sind nur für Daten da. Und aus Sales kommt jemand, der sich vielleicht doch, und da hast du immer in solchen Abteilungen Leute, die dann mal affiner sind und manche, die sich eher dagegen wehren. Und dann brauchst du erstmal diese willigen Leute, die sagen, okay, hey, mich interessiert das, ich würde da gern besser werden. Und mit denen zusammen muss die Datenabteilung das machen. Und ja, die Datenabteilung hat das Datenwissen. Die wissen, was kann ich mit den Daten machen, was ist technisch möglich, welche Daten sind in der Regel notwendig, was bedeuten gewisse Zusammenhänge. Aber diese ganzen Daten ergeben erst Sinn, wenn ich sie in diesen Business-Kontext setze. Und das muss eben aus der Fachabteilung kommen. Nur ein Vertriebler selber weiß, wie er seinen Vertrieb macht, was sein Vertriebsgebiet ist, was seine Kunden sind, wo er rumfährt. Nur das weiß er, wie diese Abläufe sind und wo auch die Stolpersteine sind. Und da ist eben dieses Zusammenspiel ganz wichtig. Also Data ist keine Einzelkämpferdisziplin. Und Data darf auch nicht Data um des Data-Willens werden. Das habe ich leider auch öfters erlebt, dass Leute sagen, ja, wir wollen datengetrieben werden, um datengetrieben zu sein. Also nee, das ist der falsche Ansatz. Ich muss datengetrieben werden, um besseres Business zu machen.
Und du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen. Und zwar hast du gesagt, man ist kein Einzelkämpfer, sondern es klappt nur gemeinsam. Und dass es gemeinsam klappen kann, muss natürlich auch dementsprechend eine Kultur entstehen, dass man sagt, ja, das ist wirklich bei uns im Unternehmen der Standard. Wir arbeiten zukünftig oder jetzt schon datengetrieben. Was sind so deine Erfahrungen oder Best Practices, wo du sagst, okay, das ist eigentlich so extrem wichtig, dass diese Kultur dann auch wirklich gefördert wird.
Culture eats strategy for breakfast. Ne? Ich glaube an den Satz wirklich. Also die Kultur, du brauchst am Anfang diese, viele nennen das Allianz der Willigen. Du brauchst ein paar Leute, die Bock drauf haben und ganz wichtig an der Stelle ist ein C-Level-Rückhalt. Also mindestens ein Rückhalt, idealerweise noch ein Vorangehen. Ja, auch mal ein Gespräch mit einem Vorstand von einem MDAX-Unternehmen, der sagte so, von dem versammelten Vorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, dass diese Firma mehr mit Daten arbeiten soll, dann schließt es auch uns ein und unsere Vorstandsmeetings. Dann werden wir hier mit Daten in diesen Meetings arbeiten. Und das brauchst du, um diese Kultur zu etablieren, jemanden, der das mal sagt und dann eine Verbindlichkeit reinbringt. Man sagt, wenn du eine Entscheidung möchtest, ob das jetzt C-Level oder drunter ist, wenn du von einem Teamleiter eine Entscheidung möchtest, musst du das mit Daten belegen. Du musst dann diese Verbindlichkeit irgendwann reinbringen, zu sagen, ja, wir reden über deine Themen, aber belege es. Mach eine Hypothese und beleg sie dann mit Daten oder widerleg sie. Und das ist wieder dieses, da muss man auch mit Annahmen arbeiten oft und sagen, okay, ich glaube, dass dieses und jenes Feature, jetzt haben wir einen App-Hersteller, ich glaube, dass dieses Feature bei unseren Nutzerinnen und Nutzern gut ankommt. Ich habe hier Umfragen, die sagen, dass es so ist. Jetzt würde ich das gerne entwickeln. Dafür hätte ich gerne Entwicklungsressourcen und ich glaube, dass wir dadurch eine höhere Retention auf der App haben, also dass die Leute länger bleiben oder mehr bezahlen, dass ich mehr Kundinnen bekomme und dann musst du es danach messen und belegen. Und diese Verbindlichkeit musst du reinbringen. Und das sind manchmal harte Meetings am Anfang, gerade am Anfang, wenn das nicht etabliert ist, tut es manchmal weh. Und dann sind das auch Meetings, wo man danach rausgeht und sagt, warum tue ich mir das an? Das möchte ich auch nicht verheimlichen, weil das klingt immer, Leute erzählen ja meistens von erfolgreichen Projekten und wie toll alles war, aber es gibt diese Schmerzpunkte und durch die musst du durch. Und das tut am Anfang auch mal weh, aber der Schlüssel ist wirklich, diese Verbindlichkeit reinzubringen und zu sagen, nee, ohne dass wir es belegen, machen wir nichts.
Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also das gilt ja für Prozessautomatisierung, für Data, für eigentlich jede Idee, die ich im Unternehmen irgendwie durchsetzen möchte oder vorantreiben möchte, weil wenn das C-Level da wirklich als Vorbild vorangeht und sagt, okay, das wollen wir machen und wir machen das auch schon, dann kommt es natürlich definitiv anders an bei den Mitarbeitern, als man sagt, hey, macht ihr das mal und ich schaue von oben zu, das wird dann definitiv schlecht ankommen.
Ja, also das war auch tatsächlich mit dem Deutschland in einem recht großen Krankenhaus, Universitätsklinikum, da war dann auch ein Vorstandsbeschluss, der eben gesagt hat, welche Daten für Vorstandsentscheidungen gelten, wo die herkommen und wie die abzugeben sind von den einzelnen Chefärzten. Und über alles andere hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, da rede ich nicht drüber. Ich sage, wenn du irgendwelche Daten daherbringst auf deinem Papier, in deinem Excel, ja, das ist okay, kannst du machen. Wenn du selber damit deinen Bereich steuern willst, ist es okay, aber das ist nicht für unsere Entscheidungen relevant. Also dann funktioniert es natürlich noch besser. Und klar, es funktioniert eigentlich kaum ein Projekt, wo du sagst von oben, ja, macht mal euren Prozess da besser. Sondern da muss ein C-Level dabei sein, der dann sagt, okay, cool, ich möchte da jetzt rein. Ich möchte es verbessern. Ich möchte, das kann auch mal eine Effizienzsteigerung sein. Du kannst sagen, ich möchte einfach 5 Tage früher beim Kunden sein. Und dann musst du gucken, was muss ich tun? Welche Stellschrauben habe ich, um da früher da zu sein?
Und was sagst du dann genau den Unternehmen, die sagen, ja, okay, wir arbeiten da mit unserem besten Tool namens Excel und da können wir alles manuell eintragen und wir arbeiten da eh schon teilweise datengestützt. Was sagst du den Unternehmen?
Also in der Regel, wenn das Excel sehr ausgeprägt ist, gehst du dann einmal rein, gehst durch die Prozesse durch und dann guckst du, wie lange die Leute in diesem Excel brauchen und wie oft was schief geht. Und dann bist du ganz schnell da, dass du sagst, okay, Leute, hier knallt. Und dann sitzen nämlich oft in Meetings Leute, einmal ist vielleicht ein Kopierfehler drinnen, und dann hast du halt einfach Daten, die auseinandergehen. Und dann redest du wieder genau darüber, wie sind die Zahlen, diese Daten zustande gekommen und nicht mehr, was bedeuten sie. Und das, wenn du einmal abkappst oder wenn du das einmal hinkriegst, das tut echt weh. Und da hast du dann auch Sachen wie, dann ist einmal irgendwas schiefgegangen in den Daten, dann wird denen erstmal nicht mehr vertraut. Bis in 20 Jahren gefühlt. Ja. Das tut auch echt weh, dann mal zu sagen, Leute, doch, die Daten passen jetzt wieder. Und Excel, es hat seine Daseinsberechtigung, aber es ist keine Datenbank. Es ist, und ja, natürlich, du bist da super flexibel. Das Problem ist halt, du hast keinerlei Kontrolle darüber, wer trägt wann was ein. Du kannst es vielleicht nachvollziehen, aber du hast einmal einen Kopierfehler in so einer Zeile und dann geht irgendein Verweis schief und dann hast du, nee. Ich hatte auch mit einem CFO mal ein Meeting und die machen ihre komplette Planung in Excel. Und das ist ihm ein Dorn im Auge, weil er sagt, er muss es mittlerweile als Unternehmensrisiko anmelden, wenn er und sein Stellvertreter die gleiche Konferenz besuchen, im gleichen Auto fahren oder im gleichen Flieger sitzen, weil wenn da was passiert, kann niemand mehr planen.
Das ist ein super Beispiel und ich habe auch vor kurzem auf LinkedIn so ein Bild gesehen, ich glaube die Überschrift war irgendwas rund um das Thema Daten und man hat so ein Haus aus Bausteinen gesehen und unten drin war so ein kleiner Baustein, der eben das Excel-Logo war, der im Prinzip so das Fundament des ganzen Hauses darstellt, aber man weiß ganz genau, das ist sehr, sehr wackelig. Also wenn man da irgendeinen kleinen Fehler macht, bricht das ganze Kartenhaus oder irgendein anderes Haus komplett zusammen.
Ich möchte das Tool nicht künstlich schlecht reden, es hat ja seine, und das ist aber auch wieder, da bist du wieder in dieser Tool-Diskussion und ich sage, ein Tool ist immer ein Werkzeug. Ein Werkzeug ist ein Werkzeug. Und ich kann einen Hammer nehmen und einen Nagel in die Wand schlagen. Dafür ist er gedacht. Das funktioniert super damit. Wenn ich jetzt eine Schraube habe und möchte die in die Wand kriegen, ja, dann kriege ich die mit dem Hammer da schon irgendwie rein. Aber das wird nie so ein gutes Ergebnis sein, wie wenn ich einen Akkuschrauber oder einen Schraubendreher nehme. Und deswegen die Werkzeuge, die richtigen Werkzeuge für einen richtigen Job einsetzen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und Christian, wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Ende. Deswegen wäre zum Schluss nochmal spannend. Stell dir Folgendes vor. Du sprichst mit einem Unternehmen, das die Herausforderung hat, dass sie zukünftig in Richtung datengetriebenes Unternehmen sich entwickeln wollen. Aber sie sind noch lange nicht dort angekommen. Sie sind noch komplett am Anfang. Was sind so 2, 3 Tipps, welche du jetzt zum Beispiel dem C-Level oder den Head of Data, vielleicht gibt es schon eine Person, die ausgewählt worden ist, die zukünftig dieses Projekt intern auch vorantreiben soll. Was würdest du dieser Person oder diesen Personen konkret an Tipps mitgeben?
Such dir Leute, eine Handvoll Leute, es reicht eine Handvoll Leute, die Lust drauf haben, das mit dir zu machen in dem Unternehmen. Such dir dann einen C-Level oder Sponsor, der auch Bock drauf hat und dir vertraut, um dir ein gewisses kleines Budget, du brauchst halt einfach Zeit und ein bisschen Geld auch manchmal dafür. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass es sofort perfekt sein muss und such dir einen kleinen Anwendungsfall, der wirklich wehtut, der Leuten richtig wehtut. Such dir einen kleinen Prozess, irgendeine Kleinigkeit, die Leuten wehtut und löst die mit einem Datenanwendungsfall. Löst dieses kleine Problem und nimm ein paar Leuten ihren Schmerz. Und dann hast du den ersten Schritt gemacht und das ist der schwerste. Und dann vermarkte das intern. Und lass dann vor allem deine Anwenderinnen und Anwender, die Leute, denen was wehgetan hat, denen es jetzt nicht mehr wehtut, lass die drüber reden. Red nicht selber drüber. Stell dich nach hinten in die zweite Reihe und sag, hey, da ist der Verkäufer und der sagt, hey, ich muss jetzt nicht mehr jedes Mal heimfahren und am Rechner das machen, sondern ich habe alle meine Sachen auf dem iPhone, ich weiß direkt, zu welchem Kunden ich muss, was auch immer. Lass den drüber reden, wie toll das war, in seiner Abteilung und in anderen Abteilungen und dann läuft's los. Und wie gesagt, es muss nicht perfekt sein am Anfang. Das kann auch mal, wenn du ganz am Anfang bist, ein kleines Excel sein. Das ist okay.
Christian, das war ein perfekter Schluss. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich sage nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Christoph. Und tschüss, bis bald.
Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.